Es ist das fünfte Interview mit Dr. Michael Nils, das ich veröffentliche. Was er sagt, das hat Gewicht. Das erkennt man auch an den unzähligen Feedbacks unter den bisherigen Videos, die ich dir alle in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes verlinke. Ich möchte ihn dennoch erneut in aller Kürze vorstellen. Dr. Michael Nils ist Arzt und Molekulargenetiker mit Schwerpunkt Immunologie. Seit vielen Jahren klärt er als Wissenschaftsautor über die Ursachen von Zivilisationskrankheiten auf. Heute sprechen wir über seine Methusalem-Strategie, seinem ersten Buch von mittlerweile mehreren Bestsellern. Entstanden ist es auf seiner eigenen Entdeckungsreise von einem gesundheitlich angeschlagenen Arzt, der es damit geschafft hat, gleich zweimal das härteste Radrennen der Welt zu bewältigen, das Race Across America. 4.800 Kilometer müssen innerhalb von 12 Tagen von der West- zur Ostküste Amerikas bewältigt werden. Um das ein bisschen besser einschätzen zu können, das sind knapp 17 Kilometer pro Stunde. Rund um die Uhr, 12 Tage lang. Dr. Nils hatte für diese Tortur eine eigene Strategie entwickelt, die damals einzigartig war. Darüber und über andere wichtige Gesundheitstipps sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Michael, schönen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung mal wieder. Es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen.
Ja, und vor allem das Thema heute, das liegt uns beiden ja sehr am Herzen. Bei dir natürlich auch, ähnlich wie bei mir. Du hattest einen gesundheitlich nicht optimalen Stand. Du warst sehr erfolgreich in der Wirtschaft unterwegs. Und dann hast du eben dich entschieden, etwas völlig Verrücktes zu machen, das Race Across America. Das würde ich auch dann gerne weiter hinten in das Interview verfrachten. Aber den Weg dorthin, daraus ist ja deine Methusalem-Strategie entstanden, richtig?
Ja, da ist im Prinzip alles entstanden, was heute mein Leben ausmacht. Also es war, ja, da gab es ein Event sozusagen, einen Tag, einen Moment sogar, der alles verändert hat. Und und der hat dann Einfluss gehabt auf mein ganzes Weltbild. Ich habe mein Medizinstudium plötzlich mit anderen Augen gesehen, habe meinen Beruf als Forscher komplett anders gesehen. Und auch meine Ambitionen in der Wirtschaft, ich war ja Vorstandsvorsitzender eines Biotech-Unternehmens, was dann weniger Forschung, sondern wirklich tatsächlich wirtschaftliche Fragen hatte jeden Tag. Also da geht es dann um Investoren und wo Geld reinkommt und um Geschäftspläne und weniger mit Forschung. All das hat es über den Haufen geworfen und hat eben dazu geführt, dass ja ich für mich selbst ein neues Weltbild kreiert habe, philosophisch, aber auch medizinisch und und die Konsequenzen sind mein Leben heute, ja.
Jetzt möchten aber wahrscheinlich alle hier wissen, was war denn dieser Magic Moment bei dir?
Ja, das war im Prinzip eine simple Frage meines Hausarztes, ob ich in einen Jungbrunnen gefallen wäre. Und die Frage ergab sich, vielleicht noch ein bisschen zurückblättern. Ich war ja forscherisch recht erfolgreich, hatte Methoden entwickelt, die allerdings, wenn man die umsetzt, also die große Idee war ja, den Stein des Weisen zu finden oder das Jungbrunnen-Gen, wie ich es manchmal nenne, also ein Gen finden, das in unserem Erbgut verborgen sein könnte, das war eine Vermutung, ein Gen zu finden, was, wenn man das Produkt dieses Gens, wir wissen ja alles, spätestens seit Covid, dass also Gene letztendlich umgesetzt werden in unseren Zellen, in Proteine umgeschrieben werden, also zum Beispiel eben die mRNA, das Erbmaterial von SARS-CoV-2, wird umgeschrieben zum Beispiel in das Spike-Protein. Und so werden auch unsere Gene, die meisten, umgeschrieben in Proteine. Das Insulin-Gen macht Insulin und Muskelgene machen Muskelproteine. Und da gibt es eben vielleicht verborgen irgendwo ein Gen, was verantwortlich dafür ist, dass wir eben alt werden und vielleicht auch gesund alt werden. Ich nannte dieses Gen rein hypothetisch, wir wussten nicht, ob es existiert, das Jungbrunnen-Gen. Und ich hatte eine Methode entwickelt, mit der man alle Gene im Erbgut durchforsten kann nach ihrer Funktion. Das war eine revolutionäre Methodik und die war auch die Basis der Firma, die ich eben dann erst als Forschungschef und dann eben auch als Vorstandsvorsitzender leitete in München. Über 8 Jahre dann und auf der Suche nach diesem Jungbrunnen-Gen, was eben eine revolutionäre Methode war, Musste ich natürlich sehr viel Geld einsammeln. Ich habe die größte Investitionsrunde, glaube 2020 gemacht, die 2000, im Jahr 2000, Entschuldigung, 2020 war ein anderes Schicksalsjahr,
Okay,
aber im Jahr
2000.
2000 habe ich die größte Finanzierungsrunde in Europa gemacht für eine private Firma. Wir waren noch nicht an der Börse. Wir waren also nicht an der Börse gelistet, waren aber eine Aktiengesellschaft. Aber es waren nur Privataktien zu kaufen, eben nicht an der Börse. Und da hatte ich über 50 Millionen Euro eingeworben für diese Firma, um eben diese Suche nach dem Jungbrunnengen durchzuführen.
Vielleicht nochmal ganz
Also
kurz im
etwas.
Rückblick, das war doch auch ungefähr die Zeit, als das Genom endlich nach so vielen Jahren entschlüsselt wurde, richtig?
Es war im Rahmen noch, als die Entschlüsselung gerade begann. Also man war noch nicht fertig damit. Man hatte erwartet, dass es vielleicht 2005 bis 2010 fertig wird. Allerdings gab es eine Firma Celera mit Craig Venter, die haben dann eine Beschleunigung gehabt des Prozesses. Ich habe selbst übrigens auch dazu beigetragen. Ich habe eine Methode entwickelt, um damals dieses Gen zu isolieren, was verantwortlich ist, dass wir ein Immunsystem haben, ein angepasstes. Das war eine Methode, die habe ich, die nannte man Exon Trapping. Das war eine Methode, mit der ich den relevanten Teil aller Gene im ganzen Erbgut herausfiltrieren konnte. Und mit der Methode waren wir sehr, sehr schnell, konnten tausende neue Gene identifizieren innerhalb kürzester Zeit. Und Craig Venter hat eine ähnliche Methode entwickelt, das ist eine Art Shotgun-Methode. Und damit war klar, als dann im Jahr 2002, dass es gar nicht so viele Gene gibt, wie man erwartet hatte. Man hatte ja gedacht, zum Beispiel so ein kleiner Fadenwurm, der nur ein paar Millimeter groß ist, der heißt Cenoraptitis elegans, ist so wie die Fruchtfliege Drosophila, ein Workhorse, also ein experimentelles Tierchen in der Forschung. Dieser Wurm zum Beispiel hat nur 1000 Hirnzellen, also wirklich ganz primitiv im Vergleich zu Menschen. Sehr einfach, nicht unbedingt primitiv, er ist schon sehr komplex, aber eben sehr einfach, sagen wir mal, im Vergleich zu Menschen. Das hat man herausgefunden, als dann klar wurde durch die Analyse des Erbguts des Menschen, dass wir eigentlich gar nicht viel mehr Gene haben wie dieser Wurm. Wenn überhaupt maximal 10% mehr.
Und das war, glaube ich, so
Also,
eine der ganz großen Überraschungen. Und
das war genau, das war eine Riesenüberraschung für mich, weil damit war klar, es gibt nicht für jede Funktion, die wir haben, ein Gen, sondern die Komplexität des Menschen im Vergleich zu eben diesem kleinen Wurm war nur dadurch zu erklären, dass jedes Gen bzw. jedes Genprodukt, die Proteine, multiple Funktionen übernehmen müssen, dass eher die Kombinatorik dieser Proteine letztendlich das Schicksal und die Funktion jeder Zelle in unserem Körper bestimmt, als jetzt, dass für jede Funktion ein Gen da ist, weil dann hätten eher 1 Million Gene da sein müssen vielleicht und nicht genau eben auch nur die knapp 20.000, die der Wurm hat.
und vielleicht noch
Das heißt,
ergänzend, weil es ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Da geht es um die Epigenetik. Das heißt, da gibt es auch ganz, ganz viele Gene, die einfach stumm geschaltet sind, dass wir eben,
stumm geschaltet werden oder eben.
damit wir uns nicht durchs Erdreich wühlen und dass die Würmer eben dann keine hochkomplexen Aufgaben lösen können. Das heißt, Gene kann man ein- und ausschalten. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch der Brückenschlag zu dem, was du für dich entdeckt hattest. Das heißt, okay, da gibt es Gene, die können mich jünger machen. Wie schalte ich diese Gene dann ein?
Ja, also die Komplexität war, das war das eine. Das andere war allerdings auch, dass zu dem Zeitpunkt klar war, und das hat die Politik dann eingewirkt, vor allem Blair und Clinton, also der amerikanische und der britische Premier und der amerikanische Präsident, haben gemeinsam eine Presseerklärung gegeben. Ich glaube, das war sogar im Frühjahr 2002. Und zwar dahingehend, dass man keine Patente und auch keine Funktion auf Patente patentieren darf. Das war vorher noch sozusagen die Idee. Und damit war natürlich, wenn die Patente nicht da sind, und dann war natürlich klar, dass alle Firmen, die das machen, mehr oder weniger wertlos sind. Über Nacht ist der Biotech-Markt zusammengebrochen, das war 2002. Und mit dieser Erklärung, 90% aller Firmen in Deutschland sind verschwunden, praktisch über Nacht. Dadurch, dass ich eben 2000 so viel Geld einwerben konnte mit meiner Idee, hatten wir noch Geld übrig, wir sind also dann nicht verschwunden. Allerdings war auch klar, dass der Run sozusagen zur Börse, also von der privaten Aktiengesellschaft zur öffentlich gehandelten Aktiengesellschaft, dass das nicht ein Sprint mehr ist, sondern dass es jetzt zum Marathon wurde, bis sich sozusagen der Markt erholt hat und man wirklich tatsächlich vielleicht irgendein so ein Gen dann isoliert, nicht nur die Suche wurde dann finanziert, sondern als Hoffnung und auch für den Börsengang möglicherweise hätte allein die Hoffnung auf so ein Gen zu finden ausgereicht, um an die Börse zu gehen. Das war plötzlich vorbei. Wir mussten das Gen finden, wir mussten dann auch ein Medikament finden, mit dem man das Gen beeinflussen kann und. Das heißt, aus dem Sprint wurde ein Marathon. Und ich schaute dann in den Spiegel und auf meine Gesundheit, und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich in der Situation, wo ich das Produkt gegen, also das Medikament für so ein Genprodukt, dass ich das eigentlich selbst schon benötigt hätte. Ich war also schwer Herzinfarkt gefährdet, ich hatte öfters Brustenge, schmerzhafte Brustenge, musste ab und zu aus dem Auto steigen, weil ich mit Herzrasen nicht mehr weiterfahren konnte. Musste dann meinen Vagus hier massieren, gibt es so einen Triggerpunkt, um die Herzfrequenz runterzubekommen. Die Blutwerte waren schlecht. Und was noch dazu kam, war eben, das hat eben dann auch diese regelmäßigen Besuche bei meinem Hausarzt bewirkt, weil die Idee eben so ja, fantastisch war und auch viel Geld investiert wurde, hatten die Investoren darauf beharrt, dass meine Person versichert wurde, lebensversichert wurde. Das heißt, es gab eine sogenannte Keyman Insurance, die hat man am Anfang so hoch machen wollen, dass praktisch die ganze Investition von denen wieder zurückbezahlt wird, wenn mir was passiert.
Als du kaputt gehst, ja. Wie alt warst du
denn? Ja, als ich kaputt gehe. Also mein Problem war, mein psychisches Problem war ein bisschen dabei, unser Büro war im 6. Stock, also die Fallhöhe recht hoch. Und man kann sich ja vorstellen, wenn das Geld kam alles irgendwie von Offshore-Konten bei den Investoren. Also ich weiß nicht, wer da letztendlich alles investiert hat bei uns. Offiziell natürlich ganz seriöse Firmen, aber wer weiß, wer da überall kein Geld drin hatte. Und die Vorstellung, dass die jederzeit das Geld zurückbekommen, wenn ich sozusagen über die Brüstung falle, das ist hat mich schon ein bisschen beunruhigt. Und deswegen habe ich wie ein Löwe gekämpft, dass diese Keyman Insurance dann doch ein Betrag nur ist, für den es sich nicht lohnt. Aber es war immer noch so hoch, dass ich eben regelmäßig von der Versicherung aus zum Arzt musste. Und als dann Blair und Clinton eben sagten, ja, es gibt eben keine Patente und ich wusste, dass aus dem Sprint ein Marathon wird, war mir klar, ich bin nicht marathonfähig. Also weder körperlich und dann eben auch nicht geistig. Ich hatte echt Angst, dass ich gesundheitliches nicht schaffe, die Firma dahin zu bringen, wo sie für alle meine Mitarbeiter letztendlich eine Lebensgrundlage bietet, eine langfristige.
Michael, wie alt warst du damals?
Damals war ich um die 40. Mhm. Ja, so okay. 40, ja, 40, 42. Ja, genau, um die 40. 2002 war ich 40. Okay. Und der Punkt war dann, dass ich gesagt habe, okay, auf einer Geschäftsreise habe ich meine Frau angerufen und gesagt, du Schatz, ich muss mir ein Fahrrad kaufen, ich muss Sport machen, Marathon laufen, wie ist ja noch beim Physikum, ich habe einen Freiburg-Marathon gewonnen, das war nicht mehr drin, meine Knie wollten das nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, aber Fahrradfahren müsste gehen. Wir haben dann wirklich am Wochenende drauf ein Fahrrad gekauft und dann ein halbes Jahr Radfahren, Ernährung ein bisschen umgestellt, mit Riesenschwierigkeiten. Die erste Radtour, erinnere mich noch dran, vom Süden Münchens nach Andex, 30 Kilometer, ich musste wirklich vom Fahrrad absteigen zwischendurch, weil mein Stoffwechsel das nicht mitgemacht hat. Also ich war wirklich in einem desolaten Zustand, habe aber trotzdem dann durchgehalten, auch die Ernährung ein bisschen umgestellt. Und dann kam eben wieder eine Untersuchung, ein paar Monate später eben beim Arzt. Und er schaut sich die Blutwerte an, schaut mich an und fragt mich eben diese entscheidende Frage, Herr Nils, sind Sie in den Jungbrunnen gefallen? Und das heißt, das Jungbrunnengen, was ich gesucht hatte, hatte ich de facto in meiner veränderten Lebensweise gefunden. Weil das war für mich so ein Schlag, ein positiver Schlag irgendwie, aber auch irgendwo natürlich ein Schlag, ja, den ich erstmal verkraften musste, weil mir plötzlich klar wurde, einerseits die Komplexität des menschlichen Erbguts ist so gering wie das eines kleinen Wurms. Das heißt, es wird nie ein Medikament geben, was eben ein Gen beeinflusst, sondern es wird immer eine Komplexität von Funktionalitäten beeinflussen, auch epigenetisch, wie du erwähnt hast, auf vielen Ebenen, sodass es keine Wirkung gibt ohne massive Nebenwirkungen. Das war das eine. Und ein Jungbrunnengen, das man medikamentös beeinflusst, sollte ja nebenwirkungsfrei sein. Und das wird also eine Illusion sein, selbst wenn es dieses Gen gäbe. Und inzwischen bin ich ziemlich sicher, es gibt das Gen überhaupt nicht. Es ist eher die Komplexität aller Gene in Kombination mit der Komplexität unserer Verhaltensweise, einer natürlichen Verhaltensweise, auf die unsere Gene abgestimmt sind, also Artgerechtigkeit. Das war eigentlich der Schlüssel. Das heißt, all meinen Arbeiten, der Ja, Forschung über 10 Jahre zu dem Zeitpunkt war eigentlich ad absurdum geführt mit dieser Frage.
Oh,
Und
okay.
auch der Antwort. Und das heißt, der Lebenssinn sozusagen, den ich in meiner Firma auch sah, das voranzutreiben, der war über Bord geschmissen. Ich habe trotzdem noch 4 Jahre durchgehalten mit der Firma, oder fast 5 Jahre, weil ich natürlich Verantwortung für die Leute hatte. Ich war natürlich auch sicher, wir werden interessante Gene finden, die interessante Funktionen haben. Also wissenschaftlich gesehen war es nach wie vor absolut spannend, was wir alles so machten. Aber mein Herz war irgendwo anders. Mein Herz war herauszufinden, also auch mein wissenschaftliches Herz schlug für die Frage, wie kann ich diese Kombinatorik aus Verhalten und Genetik, ja, Verhalten nannte ich dann auch Mimetik, also das Vererben von Gedanken, kulturelle Entwicklung, parallel eben zur Genetik, Vererben von Genen, genetischen Ideen und deren Selektion, was dann letztendlich die Evolution ist, also Evolution und Kultur. Mhm. Wie kommen die zusammen, wie wirken die zusammen und wie kommt daraus aus dieser Kombinatorik entweder ein kranker Lebensstil, eine Wahrscheinlichkeit im hohen Alter eben krank zu sein oder überhaupt nicht alt zu werden, oder eben ein gesunder Lebensstil heraus, der einem erlaubt, im hohen Alter gesund zu bleiben. Und meine Forschung bewegte sich natürlich dann sofort in die sogenannten Blue Zones. Ich glaube, den Begriff gab es damals noch gar nicht, also er ist nämlich über den Weg gelaufen. Aber es waren eben diese Regionen auf diesem Planeten, Okinawa beispielsweise, Sardinien, Mittelamerika gab es ein paar Kulturen, wo man wusste, die Menschen werden sehr, sehr alt und bleiben sehr, sehr lange gesund und bis ins höchste Alter. Und ich habe dann eben angeschaut, was machen die Leute anders gegenüber die westliche Welt, wo eben diese ganzen Zivilisationskrankheiten letztendlich das Ende bedeuten für die meisten. Und dann habe ich mir das eben angeschaut und habe daraus eine gewisse Logik entwickelt, die ich dann in einer Formel darstellte. Das ist dann die Methusalem-Formel. Und das sollte eigentlich auch das Buch dann heißen, das ich dann drüber geschrieben habe. Und zwar direkt, nachdem meine Firma verkauft wurde 2007 und ich endlich frei war, sozusagen jetzt alle meine Erkenntnisse der letzten 4, 5 Jahre zu diesem Thema, die ich auch körperlich ausgetestet habe, wir kommen nachher noch dazu, ob das dann wirklich umsetzbar ist, was verändert sich, wenn man tatsächlich diese Erkenntnisse aufs eigene Leben anwendet und wie gesund kann man werden, also wie kann man sich körperlich und mental verändern, wenn man diese Regeln, die sich daraus ergeben, annimmt und selber umsetzt. Und da habe ich eben das erste Buch dazu geschrieben und zwar dann auch mein allererstes Buch de facto, die Methusalem-Strategie habe ich das dann genannt, weil die Methusalem-Formel als Buchtitel war schon vergeben. Ja, und da steckt die Formel drin und diese Formel ist eigentlich die Formel, die sich jetzt durch alle meine Bücher zieht. Wir hatten ja auch über das indoktrinierte Gehirn gesprochen, das war ja mein letztes Buch. Und da gibt es auch eine Formel gegen Indoktrination und wer sich die beiden Bücher anschaut, wird sehen, die Formel ist identisch. Die Formel gegen Indoktrination ist auch die Formel für ein langes, gesundes Leben. Und das ist die Methusalem-Formel.
Und vielleicht in aller Kürze nochmal, bevor wir jetzt auf diese Methusalem-Strategie, auf die Formel eingehen, mit den wichtigsten Punkten, was du eben meinen Zuhörerinnen und Zuschauern mitgeben kannst. Was ich sehr spannend finde, ist, aus einem Doppelfrust wurde eine Lebenslust oder sagen wir einfach mal ein neuer Sinn kreiert. Ist das so richtig?
Ja, ich könnte es gar nicht schöner ausdrücken.
Ja.
Herrlich, ja.
Das ist wie so häufig im Leben, Michael, oder? Dass man einfach irgendwie am Boden liegt und bevor man sich eben völlig vergräbt und aufgibt, sagt man, okay, und jetzt? Und dann, wenn man sich die Frage immer wieder stellt, die Antwort kommt nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, vielleicht auch nicht nächste Woche, aber sie kommt irgendwann, wenn die Frage immer wieder gestellt wird. Du hast sie für dich entdeckt und hast daraus unfassbar viel Wissen kreiert. Ich meine, ich kenne deine Bücher, ich kenne dich persönlich. Wir tauschen uns ja auch hinter der Kamera sehr häufig zu diesem Thema aus. Und ich kenne kaum einen Menschen, der so reflektiert ist wie du bei diesem Gesundheitsthema.
Ja, also danke. Ja, ich weiß nicht, aber danke. Nee, aber der Punkt ist, ich hab ja schon immer diese Selbstreflexion gehabt in der Forschung. Ich war recht erfolgreich und ich bin deswegen sehr erfolgreich, glaube ich, in der Forschung gewesen, weil ich erstmal große Themen, keine Scheu hatte, große Themen anzugehen, schwierige Themen anzugehen. Nur als Beispiel die Entdeckung dieses Schaltergens, dieses Schalters, genetischen Schalters für das Anschalten des Immunsystems, des angepassten Immunsystems, also was uns resistent machen kann, zum Beispiel gegen Viren. dass wir eben lernen, mit Viren und Bakterien, die neu auf uns in unseren Körper eindringen, dass wir uns da, dass wir eine gewisse Immunität gegen die entwickeln. Dieses Immunsystem funktioniert nur, weil wir diesen Schalter haben. Ich habe diesen Schalter entdeckt. Allerdings, als ich mich auf die Suche nach diesem Schalter machte, hat zum Beispiel das Massachusetts Institute of Technology, das MIT, wahrscheinlich die einer der bekanntesten und führendsten Universitäten der Welt, die haben schon bekannt gegeben mit dem Chef des Instituts, also des damaligen Instituts, dass sie schon über ein Jahr nach diesem Gen forschen. Und als ich dann gesagt hatte in der Uni Freiburg als Assistenzarzt, ich möchte es auch machen, haben mir alle den Finger gezeigt. Und wir haben tatsächlich das MIT geschlagen,
also dann drei Jahre später.
Ja, ja, also du bist ein Idiot. Also mir hat sogar einer in Bayer gesagt, der war Professor am Max-Planck-Institut, hat gemeint, Herr Nils, da können Sie abstinken. Also so in der Wortwahl. Hätte ich nie vergessen, den Satz. Da können Sie abstinken. Die wären schon längst da dran, ein Jahr. Und die mit zig Wissenschaftlern. Und da fängst du jetzt an, da in einem kleinen Labor, als Assistenzarzt an der Uniklinik, wie kann das denn funktionieren? Aber wir haben es geschafft und haben die geschlagen. Aber wir haben dabei auch Methoden entwickelt. Eine habe ich ja schon erwähnt, das genomweite Exon-Trappen war mitentscheidend, um das zu finden, aber eben Methodenentwicklung. Mhm. Und was eben auch wichtig war bei mir, dass ich halt sehr akribisch arbeite, das heißt, Experimente, wenn ich sie mache, gehen selten schief. Und wenn sie schief gehen, habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht, kann natürlich passieren, aber ganz häufig war das Schiefgehen dass eben meine Erwartung nicht erfüllt wurde. Dass also das, was ich erwartet hatte als Ergebnis, nicht herauskam. Und in 9 von 10 Fällen, wo das eben der Fall war, war das genau der Grund, warum ich eine wissenschaftliche Entdeckung machen konnte.
Ja,
also ich habe oft aus den Fehlern erst sozusagen
aus Fehlern lernen.
Einen Schritt machen können, okay, das funktioniert nicht so und plötzlich war alles anders. Mhm. Zum Beispiel, das war eher, wenn man zum Beispiel, nur als ein kleines Beispiel, ich habe eine Methode entwickelt, mit der man Gene modifizieren kann in einem lebenden Organismus. Man nennt es Knockout-Technologie. Da gab es auch einen Nobelpreis dafür, mit einem von den beiden habe ich auch dann publiziert. Und dort war zum Beispiel die Rate, die Effizienz dieser Methode lag ungefähr bei 1%. Das heißt, man musste 100 sozusagen Versuche durchführen, um einmal erfolgreich zu sein. Sodass man sagte, das sei die unwahrscheinliche Variante sozusagen. Es wäre sozusagen ein Fehler in der Natur, den wir sozusagen provozieren. Und deswegen passiert es eben dann selten, eben nur 1%. Und ich konnte durch Methodenentwicklung zeigen, dass die Effizienz bei fast 99% liegt. Das heißt, das war reiner Zufall, hat aber komplettes Denken über diese Methodiken, auch wie die Natur funktioniert, komplett verändert. Das heißt, wenn Überraschungen auftreten, sind die eigentlich ein Glücksfall. Und das habe ich gelernt. Deswegen war ich zwar ein bisschen am Boden zerstört, weil natürlich ich mit meiner Firma gern dieses Gen gefunden hätte, dieses Jungbrunnengen, und immer noch dran glaubte zu dem Zeitpunkt. Aber als dann die Frage kam, habe ich angefangen zu reflektieren. Und plötzlich war mir klar, dass ich schon früher hätte reflektieren sollen. Und dann hatte ich halt meine ganze Akribie, mit der ich eben bisher geforscht habe, um Pixel zu finden, ne? Kleine Gene und eben Punkte in der Fabrik des Universums, des Biologischen. Jetzt habe ich angefangen, eben die Punkte zu verbinden, die andere Forscher gefunden haben. Ich sage auch manchmal, wenn mich Leute jetzt heute fragen, was ist eigentlich dein Job, was machst du beruflich, dann sage ich immer häufiger zur Zeit, ich mache Malen nach Zahlen. Also ich versuche jetzt praktisch die Punkte, ne, kennst ja Malen nach Zahlen, ist ja ein Bild voller, oder eine Seite voller Punkte, die keinen Sinn ergeben, aber wenn man die richtig verbindet, hat man plötzlich ein Bild, was man sieht, und genau das ist eigentlich, was ich momentan versuche zu machen, zu verstehen, welche wissenschaftlichen Ergebnisse müssen mit anderen in Verbindung gebracht werden, um dann ein Bild entstehen zu lassen, was uns eben erklärt, wie die Natur funktioniert. Ein Ergebnis war ja zum Beispiel dabei die Unified Theory of Alzheimer's Disease. Und die Formel gegen Alzheimer ist tatsächlich auch wieder dann die Formel, die Methusalem-Formel. Also auch dort hat die Formel sofort Wirkung gezeigt und mir einen Weg gezeigt, wie man Alzheimer präventieren kann.
Dann lass uns mal etwas einsteigen in diese Methusalem-Strategie. Und natürlich, da kann man wahrscheinlich unendlich, gefühlt unendlich lange drüber sprechen. Ich würde es gerne mal auf die wichtigsten drei, möglicherweise auch auf die wichtigsten fünf Punkte reduzieren, sodass jeder hier was mitnehmen kann. Was ist aus deiner Sicht vielleicht sogar eine Art Top-Down, auch wenn es nicht ganz einfach ist, vielleicht auch jetzt einfach mal gefühlsmäßig, was ist somit aus deiner Sicht der wichtigste Punkt, um eben dann jung zu bleiben im Älterwerden?
Also die Formel hat ja eigentlich sechs Elemente, wobei ein Element kein richtiges Element ist. Das heißt, es ist nur das Element der Zeit, weil wir wissen alle, der Tag hat nur 24 Stunden, das Leben ist auch begrenzt. Das heißt, wir müssen unsere Zeit einteilen und Zeit liefert uns aber dann mit auch die Möglichkeit von Balance. Ne? Also das Gefühl, ob ich zu viel in eine Sache investiere und zu wenig in eine andere. Wenn man dann ein Gefühl dann entwickelt hat mit der Formel, dann weiß man sehr schnell, okay, ich lebe außerhalb der Balance. Und damit verschiebe ich auch die Möglichkeit oder verändere ich die Möglichkeit meines Körpers oder meines Geistes in die sogenannte Homöostase zu kommen, also in dieses Gleichgewicht, wo natürlich über Rückkopplungsmechanismen, genetische Rückkopplungsmechanismen, unser Organismus immer wieder kommen will. Mhm. Das heißt, selbst wenn wir ein Beispiel eine Infektion durchmachen, da kommen wir in den Zustand der Inflammation, der Entzündung. Aber unser Körper strebt immer wieder in die Homöostase zurück, wo eben dann die proentzündlichen und die antientzündlichen Wirkstoffe, Bodenstoffe in Balance kommen und wieder eine Reparatur einsetzen kann, wenn die Entzündung zu irgendeiner Gewebsschädigung geführt hat und so weiter. Und dieses Zurück in die Homöostase liefert im Prinzip dieser Faktor Zeit. Aber alle anderen Elemente sind tatsächlich Elemente, die auch inhaltlich eine gewisse Bedeutung haben. Ich sage immer, alle Elemente sind gleichbedeutend. Allerdings, wenn du mich zwingen würdest, würde ich sagen, das zentrale Element würde ich als das Primäre betrachten, das zentrale Element der Formel, von dem eigentlich alles andere dann ausgeht und alles andere bestimmt wird. Und das zentrale Element in meiner Formel, der Methusalem-Formel, der Anti-Alzheimer-Formel, der Anti-Indoktrinations-Formel, egal wie man sie, auf was man sie anwendet, diese Formel hat im Zentrum den Sinn des Lebens.
Oh, okay. Mhm. Man erwartet jetzt vielleicht eine bestimmte Nahrungsergänzung oder eine bestimmte Ernährungsstrategie. Nein, Sinn des Lebens. Das ist auch das, was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, richtig? Du hast ja nach einem neuen Sinn gesucht.
Es ist immer die Sinnfrage, wobei ich dann auch in der Methusalem-Strategie etwas philosophischer werde. Das Buch habe ich ja im Wesentlichen dann auf dem Fahrrad geschrieben. Ich bin immer mit dem Fahrrad dann losgefahren, habe mir eine Frage und ein Diktaphon mitgenommen, habe dann versucht, die Frage zu beantworten. Gerade den philosophischen Teil im Prinzip ohne andere Philosophen oder so zu lesen. Ich bin auch selbst kein Philosoph, aber ich habe mir halt einfach überlegt, wie kann man diese Fragen beantworten. Mir wurde relativ schnell klar, dass das Leben an sich wahrscheinlich möglicherweise gar keinen Sinn hat. Ja, also das Leben als existenzielles Etwas, ob die Evolution einen Sinn hat, keine Ahnung. Aber wir wissen, dass was aus der Evolution herauskommt, für die einen persönlich einen Sinn existiert. Unsere Hände haben einen gewissen Sinn, dass wir Dinge greifen können. Unsere Augen haben Sinn, dass wir was sehen können. Also alles ergibt sozusagen einen Sinn aus der Evolution heraus fürs Individuum. Und da stellt eben sich die Frage, was ist mein eigener Sinn im Leben? Habe ich einen Sinn? Habe ich keinen Sinn? Wenn ich keinen habe, leidet der Mensch eigentlich. Wir brauchen alle eine Aufgabe und an der Aufgabe wachsen wir. Und um die Aufgabe erfüllen zu können, müssen wir dann eben die anderen Elemente anschauen und die müssen eben in Balance sein mit unseren natürlichen Bedürfnissen. Das heißt, wenn mein Ziel zum Beispiel ist, dass meine Kinder mal irgendwann erstmal erwachsen werden und eine gute Chance haben in ihrem Leben, ist zum Beispiel, ergibt sich das Sinn schon dadurch für mich, dass ich bis dorthin auch selbst überleben muss. Das heißt, einen Lebensstil zu leben, der mich mit 30 einen Herzinfarkt oder mit 40 einen Herzinfarkt macht, wenn meine Kinder noch im Schulalter sind, das ist ja keine gute Idee. Ja? Also da fängt schon an, dass der ganz banale Sinn zu überleben, um für die Kinder da zu sein, idealerweise auch für die Enkel noch, weil das ist ja ganz wichtig in unserer Evolution des Menschen, dass wir eben diese einzigartige Fähigkeit haben, die zum Beispiel die Schimpansen ja nicht haben, unsere nächsten Verwandten im Tierreich, Großeltern zu generieren. Ja, Schimpansen leben ja auch ungefähr, also kriegen auch, wie bei uns die Frauen, eine Wechseljahre, Menopause und Frauen leben ja, wir wissen ja, noch mal mindestens so lange wie der Zeitpunkt, wo die Menopause eintritt, also mit 45, sagen wir mal, plus minus ein paar Jahre Menopause. Und Frauen können deutlich über 100 Jahre alt werden und Männer eben auch, weil sie die gleichen Gene vererbt bekommen. Aber interessant ist eben, dass zum Beispiel bei Schimpansen nach dem 45. Lebensjahr ist praktisch schon Schluss. Ja? Die werden nicht viel älter wie 50. Das heißt, denen fehlt im Prinzip Tiere, die sich noch um die Enkel kümmern könnten. Aber bei uns ist es eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Also der Lebenssinn verändert sich dann auch. Lebenssinn beim kleinen Kind ist eben zu lernen. Ja, man lernt natürlich das ganze Leben, aber eben sich in der Welt einzufinden. Dann kommt irgendwann das Erwachsenenalter, wo in der Evolution zumindest gilt der Grundsatz, seid fruchtbar und mehret euch. Also dass man eben, ja, sonst gäbe es uns ja nicht mehr, wenn unsere Eltern diesen Satz nicht befolgt haben, hätten. Ist auch oft ein Satz, den ich verwende in meinen Vorträgen, wenn ich dann allen danke, die da sind, dann danke ich nicht nur denen, sondern auch ihren Eltern, Großeltern und allen Vorfahren. Weil wenn die nicht alle sozusagen dieses Gesetz berücksichtigt hätten, ne, dann würde niemand vor mir sitzen, ich würde auch nicht auf der Bühne stehen. Ja, also die Vorfahren waren alle relevant und die haben alle ein Naturgesetz, also ein evolutionäres Gesetz beachtet, seid fruchtbar und mehret euch. Und das ist auch Teil dieses Lebenssinns, wobei natürlich man sich nicht unbedingt selbst vermehren muss. Es gibt also auch sehr viele Völker, wo auch gezeigt worden ist, dass die Leute den Lebenssinn darin sehen, ihren Neffen, ihre Nichten und auch andere mitzubetreuen und die Onkelfunktion übernehmen, aber es geht immer darum, eben dafür zu sorgen, dass das Erbgut, das man als Verwandter mitträgt, dass das eben ein Überleben hat, denn so, das ist die Art und Weise, wie die Evolution eben funktioniert, dass die Gene weitergegeben werden und weiter selektiert werden.
Ja, ist sehr spannend, weil das hört sich so banal an. Ja, klar, gesund alt werden, aber man muss einfach mal rückblickend Evolution betrachten. Dass vor allem früher war es so, dass Mama und Papa wahrscheinlich tendenziell eher Jagen und Sammeln waren, während die Kinder eben dann von den Großeltern zu Hause im Dörfchen in der Sippe versorgt worden sind und auch gelernt haben von denen, dass sie eben später selbstständig Kinder kriegen und Jagen und Sammeln gehen können und wissen, wie es funktioniert. Wenn Großeltern nicht da gewesen wären, hätten die Eltern zwangsweise viel mehr zu Hause bleiben müssen und das wäre natürlich eine Gefahr für die Evolution geworden. Jetzt sind wir schon lange über diesen Status hinaus. Wir werden heute alleine wegen der Pharmazie und vor allem wegen der Hygiene deutlich älter im Vergleich zu früher. Aber daraus einen Sinn zu ziehen, dass wir vor allem mit 60 plus auch noch richtig stramm und fit aus dem Strumpf kommen, um eben dann mit den Enkelkindern auch noch Spaß zu haben und lange, lange Jahre danach auch noch zur Verfügung stehen, wenn die Kinder aus dem Säuglingsalter raus sind. Finde ich eine coole Sache, sich darüber mal intensiv Gedanken zu machen, weil der Einstieg in diese Methusalem-Strategie war ja, das Wichtigste ist übergeordnet der Sinn des Lebens. Was habe ich für eine Aufgabe? Wofür lohnt es sich überhaupt, sich mit gesunder Ernährung, mehr Bewegung, dem richtigen Denken auseinanderzusetzen?
Ja, genau. Also man konnte sogar noch bis Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts nachweisen, dass für jede Lebensdekade, die in einer Familie eine Familie noch das Glück hat, eine Großmutter zu haben, für jede Lebensdekade zwei Enkel das Erwachsenenalter erreichten. Mhm. Das heißt, und wenn die Enkel das Erwachsenenalter erreichten, dann war die Aufgabe letztendlich der Großmutter erfüllt, denn damit wurden ja ihre Gene weitergegeben in die übernächste Generation. Das heißt, sie hat ihren Einfluss mit wirken lassen, sozusagen durch ihre Erfahrung, durch ihre Hilfe, körperliche und so weiter, aber eben auch ihre mentale Hilfe, ihre Lebenserfahrung, die ja in Geschichten, in Narrativen weitergegeben worden ist. Denn das Schöne bei Menschen ist ja, wir sind ja soziale Lernmaschinen und wenn wir lernen von anderen, wo die einen Fehler gemacht haben zum Beispiel, dann hat man diese Geschichte und weiß genau, ja, den Fehler mache ich jetzt nicht noch mal, ja. Weil die haben vielleicht Glück gehabt, dass sie dann trotz des Fehlers überlebt haben. Ich habe das Glück möglicherweise nicht und deswegen diese Geschichte zu kennen, trägt zum Überleben bei. Also es ist sozusagen die Anzahl der Kinder und auch die Überlebensfähigkeit der Kinder steigert sich mit dem mentalen Wissen mit der Erfahrung der Großeltern. Und das Interessante ist eben, dass das auch die Hauptargumentation ist, warum Alzheimer eben nicht natürlich ist, sondern erst dem ungesunden Lebensstil geschuldet ist, der dann über Dekaden hinweg mit dem Alter natürlich dann immer wahrscheinlicher wird, dass es dann eben auch zu dieser Hirnfunktionsstörung führt. Aber natürlich wäre eben bis ins höchste Alter mental gesund zu bleiben und die Evolution der Großmutter, so nennt man auch diese These, oder ich nenne es so, eigentlich ist es die Großmutterhypothese, die ist inzwischen schon Lehrbuchwissen. Ich habe übrigens zum ersten Mal darüber gelesen in einem Schulbuch meiner jüngsten Tochter in der 11. Klasse. Im Biologieunterricht wird schon die Großmutterhypothese als sozusagen gut belegtes Wissen oder Erkenntnis als Schulwissen weitergegeben und erklärt eben, warum eben auch Alzheimer eben nicht natürlich ist, sondern eben einem unnatürlichen Lebensstil geschuldet.
Michael, mir fällt da gerade ein ziemlich verrückter Gedanke ein. Ich möchte ihn gerne mit dir, mit den anderen teilen. Mal gucken, ob er sich auch mit deiner Erfahrung deckt. Das Internet ist ja Fluch und Segen zugleich. Keiner möchte darauf verzichten, sonst wäre auch nicht die Möglichkeit, dass wir so quatschen könnten und das Wissen teilen könnten. Aber auf der anderen Seite schafft das Internet eben auch eine Wissensgrundlage, sodass man theoretisch auch ohne Großeltern letztendlich gut durchs Leben kommen könnte, weil man sich eben als junger Erwachsener eben dann über die Gefahren des Lebens und Lösungsstrategien übers Internet informieren könnte. Das heißt, die Wissensübertragung von den Großeltern auf die Enkelkinder bräuchte man theoretisch nicht mehr. Kann das vielleicht auch dazu beitragen, dass dann, wenn das Gehirn oder wenn die Großeltern den Sinn des Lebens gar nicht mehr erkennen, ja, ich muss meine Enkel miterziehen, damit sie gut durchs Leben kommen, wenn das fehlt, dann schläft die Funktion des Gehirns letztendlich auch ein bisschen dadurch ein? Oder ist das für dich zu weit hergeholt?
Nee, überhaupt nicht. Da tragen natürlich viele Faktoren dazu bei, aber schon hat natürlich Wikipedia und Google und wie alle diese Informationsportale heißen, die natürlich auch eine Gefahr in sich birken, wie wir inzwischen seit Wissen, seit Corona, dass natürlich auch das Wissen, wer einem das Wissen geben kann, kann auch dafür sorgen, dass man nur das weiß, was man so Wissen hat. Ja. Also, ja, Zensur und so weiter. Aber es ist schon so, es gibt natürlich verschiedene Entwicklungen, die dazu beigetragen haben, dass viele ältere Menschen eine gewisse Sinnlosigkeit erleben. Und was natürlich dann aufgrund dessen, was die Formel eben sagt, dann sehr, sehr artfremd ist. Und je sinnloser das Leben einem gefühlt ist, weil man eben, wenn man morgens aufsteht, keine Aufgabe hat, außer vielleicht auf die Toilette zu gehen. Und das kann man, da gibt es auch Studien drüber, die sind auch in meinen Büchern gezeigt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu entwickeln, halt sehr, sehr hoch. Also der Zusammenbruch, was ich das mentale Immunsystem nenne, also das ja im autobiografischen Gedächtnis verortet ist, wo eben auch der Alzheimer entsteht und auch die Depressionen entstehen, all das ist dann natürlich in Gefahr. Aber wie gesagt, es ist nicht nur das Internet. Internet ist natürlich dann, klar, ich muss nicht die Oma fragen, ich frage Google. Aber bevor es dazu kam, hat sich ja schon vieles entfremdet in unserer Kultur. Die Großfamilie ist immer weniger zum Thema geworden. Ich meine, auch der Staat betreibt ja auch dieses Interesse, dass Menschen isoliert werden, isoliert eben nicht in der Familiengemeinschaft leben. Wir reden ja auch vom Vaterstaat, ja, und wir hatten auch mal eine Mutti, die uns regiert hat. Das heißt, die Idee war, dass der Staat selbst im Prinzip die Kontrolle übernimmt. Da gehören auch die Kitas dazu, dass dort schon die Regeln festgelegt werden, wie die Kinder zu erziehen sind. Und dass eben die Familie immer weniger an Bedeutung gewinnt oder Bedeutung hat. Ja, also gewonnen. Also es war immer im Prinzip die Lebensgrundlage für alles. Ist ja auch im Grundgesetz so geschrieben, aber de facto ist es so, dass die Familie immer weniger Wert hat, immer weniger Bedeutung hat. Und das führt dann letztendlich zur Bedeutungslosigkeit älterer Menschen, wenn sie dann eben nicht gebraucht werden, nicht im Haus wohnen, wo dann die Kinder, die Enkel sind. Und wir wissen es ja, wenn Menschen, selbst wenn sie im frühen Alzheimer sind, wenn die plötzlich eine Aufgabe haben, wenn das Enkelkind sie besucht, da blühen die auf. Das ist unfassbar, was das für eine Wirkung hat. Und dazu muss ich noch dazu sagen, jedes Formelelement entspricht auch einer ganzen Anzahl von Hormonen, die, wenn es artgerecht gelebt wird, freigesetzt werden. Und all diese Hormone aktivieren die Produktion neuer Hirnzellen in unserer autobiografischen Gedächtniszentrale, die eben Grundlage dafür sind, habe ich auch publiziert als Unified Theory of Alzheimer's Disease, die Grundlage dafür sind, dass wir eben keine Depressionen erleben, dass wir kein Alzheimer erleben und dass wir tatsächlich bis im höchsten Alter gesund sind. Und das Hormon zum Beispiel im zentralen Bereich, im Lebenssinnbereich, wäre unter anderem Oxytocin.
Ja, sehr spannend, weil wir sind emotionale Wesen. Ohne Emotion ist ein Leben schlichtweg nicht lebenswert. Und die Hormone sind dafür mitverantwortlich, hauptverantwortlich, dass wir überhaupt solche Gefühle erleben können. Das braucht einmal eben genau das, über das wir heute intensiver sprechen als vielleicht in anderen Videos und auch wahrscheinlich anders als viele den Inhalt dieses Videos erwartet hätten, nämlich eben, was man als Grundlage für Hormone braucht, welche Aminosäuren, welche Vitalstoffe, sondern erst einmal müssen wir den Trigger schaffen, dass diese Hormone ausgeschüttet werden können. Ich finde das klasse, dass es hier mal wirklich um das Thema Sinn des Lebens und vor allem in Bezug auf die Familie geht. Also für alle die jetzt erwartet haben, ja, was soll ich nicht essen, was soll ich mehr essen? Das Internet ist voll von diesen Empfehlungen. Und wer mir schon lange folgt und deine Bücher gelesen hat, der findet da auch die Antworten darauf. Die Frage ist nur, ist man bereit, diese Ideen umzusetzen? Und man ist sie doch nur dann bereit, wenn man einen Sinn dahinter erkennt, warum ich sowas tun soll. Und es reicht nicht, ja, ich möchte halt ein bisschen schlanker werden. Oder ja, ich möchte gesund alt werden. Ich erlebe auch immer wieder, wenn ich sage, also ich persönlich, ich möchte auf jeden Fall, sofern es mir gegeben ist von Mutter Natur, 100 Jahre alt, kerngesund werden. Wenn ich das sage, dann kommt sofort reflexartig, um Gottes Willen, so alt will ich niemals werden. Klar, wenn das Sinn jetzt schon fehlt im Leben, warum möchte man sich dann so lange durchquälen? Und zweitens, weil eben viele auch das Älterwerden mit Gebrechlichkeit, mit Sabbern vor sich hin guckend assoziiert. Und das ist ja kein sinnvolles Leben. Also deswegen finde ich die Ansätze, auch das Thema heute hier, das hätte ich auch übrigens ganz anders erwartet. Ich hätte auch immer gedacht, ja, mehr Omega-3, wir brauchen mehr vitalstoffreiche Kost, ein bisschen weniger Zucker und Weizenmehl, kennen wir doch alles.
Nee, es ist wirklich so, wenn ich jetzt davon spreche, auch in der Methusalem-Strategie, da steckt ja auch dann die Idee drin, dass wir tatsächlich 120 werden können. Die älteste Frau wurde ja 122 und zwar ohne Demenz zu entwickeln. Und die hat nicht gesabbert, die hat mit 90 angefangen, fechten zu lernen und so weiter. Also die war wirklich aktiv, lange, lange in ihrem Leben, bis praktisch zum letzten Tag. Und aber es geht, ich sage, vielleicht die Analogie, die ich habe, ist, viele Leute wollen reich werden und suchen sich dann einen Job, in dem sie viel Geld verdienen, aber nicht mit dem Herzen, nicht mit Emotionen, genau das, was sie eigentlich wollen. Und ich denke immer, Erfolg. Und der Erfolg, den man hat, kommt dadurch, dass man etwas macht, was einem wirklich Spaß macht, was einem begeistert, was einem Freude bereitet, also Emotionen. Und selbst wenn man einen Job wählt, der anfangs erstmal aussieht wie, oh, da kannst du gar kein Geld verdienen. Bei mir zum Beispiel, ich habe gesagt, ich werde Autor.
Ernährungsberater, Fitnesscoach.
Und dann muss man meine Lehrer in der Schule fragen. Ich meine, ich habe zwar im Deutschunterricht schon Aufsätze geschrieben, aber die waren jetzt nicht immer 1,0. Ne? Also ich war nie so ein begeisterter Geschichtenerzähler und so, also wie es im Deutschunterricht gefordert wurde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Deutschlehrer von mir jemals erwartet hatte, dass ich Autor werde. Garantiert nicht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss meine Informationen, den Hebel, denn ich suchte eben Gen sozusagen, dieses Jungbrunnen-Gen. Es war für mich der große Hebel, den ich eben suchte, um weltweit die Gesundheit der Menschen zu verbessern, vor allem die mentale Gesundheit, weil nur mit einer gesunden, geistigen Fitness sind wir fähig, tatsächlich die Kehrtwende zu machen, unseren Planeten eben nicht zu zerstören. Also die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt der Gedanken aller Menschen werden letztendlich dazu führen, so meine Hoffnung, wenn die auf einem gesunden Niveau sind, dass wir eben selbst sozusagen durch einen demokratischen Prozess dazu einen Weg finden, die Welt besser zu machen für unsere Kinder. Und das ist eigentlich der große Hebel, den ich suche. Naja, dann habe ich gesagt, ich schreibe Bücher. Und alle haben gesagt, wie Gott, da kann sich deine Familie nicht ernähren. Also meine Frau musste tatsächlich dann Jobs annehmen, damit ich schreiben konnte. Allerdings Jobs, die ihr Spaß gemacht haben, wie jetzt Pilates-Trainer und solche Sachen. Aber damit haben wir im Prinzip meine ersten Bücher finanziert. Und damit das ja nie Geld verdienen. Aber ich habe gedacht, das ist der Hebel, ich versuche das einfach. Und ich habe es halt, und irgendwann hat es dann geklappt und irgendwann kam dann mal ein Bestseller raus. Aber der Punkt war, ich habe nicht auf den Bestseller hingearbeitet, sondern ich habe einfach diese Idee gehabt, ich muss diese Dinge niederschreiben. Und wenn es am Schluss nur für mich und für meine Kinder ist und keiner sonst das Buch liest. Aber es musste eben sein, ich bin meinem Herzen gefolgt. Und so ähnlich ist es jetzt auch mit den 120 Jahren, die man alt werden kann. Das ist wie das Geld verdienen, nicht das Ziel an sich. Ich kann auch mit 90 sterben, mit 80, man kann Pech haben, vom Auto überrollt werden. Aber der Punkt ist, wenn ich die Voraussetzung schaffe, 120 werden zu können, dann muss ich ein Leben leben, was in Einklang mit meiner Natur ist. Und dann lebe ich vom ersten Tag, wo ich das mache, lebe ich anders. Ich nehme die Welt anders wahr, mein Gehirn funktioniert besser, ich habe jeden Tag mehr Freude, ich mache das, mit Freude, was mir Spaß macht, mit größerer Wahrscheinlichkeit, weil mein mentales Immunsystem besser funktioniert. Und ob ich dann am Schluss 120 werde oder nicht, ist dann eigentlich das gleichgültig, weil ich lebe jeden Tag mit Freude und das ist eigentlich das Ziel hinter den 120 Jahren. So, wenn ich jetzt Leute sage, ihr könnt reich werden, nur dann, wenn ihr einen Weg wählt, der euch Spaß macht. Und ob ihr dann wirklich dann reich werdet am Schluss oder nicht, das ist dann reines Glückssache, hat nichts damit zu tun, ob das, was ihr dann währenddessen gemacht habt, wirklich das Sinnvolle war für andere, sondern eben es muss sinnvoll für euch gewesen sein. Also der Lebenssinn im Vordergrund ist das, was einen treiben sollte und alles andere stellt sich ein. Hohes Alter oder reich werden ist dann eigentlich Nebensache.
Bei dir ist gerade Hintergrundgeräusche?
Ja, ich glaube, die baggern mit uns gerade die Straße auf.
Ach schön.
Hört sich gerade so an. Ich hoffe,
solange
dass
sie das Internetkabel nicht erwischen, ist doch alles okay, dann überhören wir das
ja,
einfach.
Du Michael, ich glaube, wir müssen es einfach ignorieren.
Was mir unheimlich gut gefällt, ist, um ein hohes Alter zu erreichen, es geht nicht um das Alter an sich. Es geht darum, was ich auf dem Weg dorthin verbinde. Viele Menschen sehen ja auch dann sich irgendwann in ihrer optimalen Verfassung oder sie sind alt und gesund, aber empfinden häufig den Weg als dorthin als sehr schwierig und langwierig, anstatt jeden Tag zu reflektieren und zu sagen, hey, heute habe ich was Gutes für meine Gesundheit getan, damit ich eben ins hohe Alter komme. Das heißt, jeder Tag für sich alleine genommen ist schon sinnvoll, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, das ist Lao Tse, ne? Oder Lao Tse, ne? Der Weg ist das Ziel, kommt ja von ihm. Ne? Genauso wie der Spruch, selbst eine Reise von 5000 Kilometern irgendwas beginnt mit einem ersten Schritt. Ja. Und damit habe ich auch meine Vorträge über das Race Across America dann auch immer angefangen. Genau mit diesem Spruch, dass es eigentlich der Weg das Ziel ist. Und wenn der Weg sich jeden Tag gut anfühlt, dann wird man das Ziel erreichen oder auch nicht. Aber dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob man es erreicht. Sondern dann hat man einfach ein schönes Leben gelebt.
Vielleicht als Schlusssatz ganz persönlich für dich, wenn du tatsächlich erst mit 80, 85, vielleicht sogar 90 an den Start gehst, dann bist du zumindest bis dahin grundmotiviert, immer auf deine Gesundheit zu achten, weil du ja das als ganz großes Ziel ausgerufen hast. Wichtig ist nur, dass du davor, vor dem Start, auch schon das Ziel danach kennst.
Ja, absolut. Ich meine, wir müssen uns, das ist halt das Merkwürdige unserer modernen Gesellschaft, wir sind so weit weg durch unsere kulturellen Veränderungen, die kein Nachteil sind. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, es ist toll, dass es ein Internet gibt, es ist toll, dass es all diese Dinge gibt, dass unser Leben etwas bequemer geworden ist in vielen Bereichen. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass es halt artfremd ist und dass wir in Eigenverantwortung stehen, gesund zu bleiben. Und ich hoffe, dass die Methusalem-Strategie das Buch ein bisschen dazu beiträgt und der Film vielleicht motiviert, auch selbst wieder ein bisschen Sport zu treiben.
Michael, ganz herzlichen Dank für dieses erneut tolle Interview. Und an alle möchte ich gerne nochmal den Hinweis richten, dass die anderen Videos, die ich mit Michael in der Vergangenheit schon gemacht habe, dass die unbedingt anzuschauen sind, vielleicht sogar während man eben dann auf dem Fahrrad sitzt. So mache ich das ja auch. Ich sitze auf dem Fahrrad und bilde mich fort, gucke mir Videos an, zum Beispiel Interviews, auch solche, höre Podcasts. Das wäre vielleicht ein Aufruf, das eben genau so nachzutun, um sich dann ja nicht nur körperlich, sondern auch mental und geistig fit zu machen für dieses Gesundheitsthema. Danke, Michael.
Ich danke dir.